Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und vielleicht auch die journalistische Sorgfaltspflicht. Was ist eigentlich journalistische Sorgfaltspflicht? Gibt es noch Journalismus oder kann jeder alles raushauen, was er will? Das frage ich Professor Dr. Christian Alexander von der Universität Jena. Schönen guten Tag, Herr Alexander.
Schönen guten Morgen, Herr Rose, ich grüße Sie.
Wenn man sich im Netz umschaut, dann habe ich das Gefühl, jeder kann alles raushauen. Dennoch sind wir doch in einem geregelten Mediensystem, oder?
Das ist richtig. Das Gefühl kann ich gut nachvollziehen. Es wird unglaublich viel publiziert. Es ist eine Masse von Informationen, die auf uns hereinstürzt. Trotzdem gibt es Vorgaben und diese Vorstellung, naja, das Internet sei sozusagen so völlig frei, ja, es gäbe keine Regeln. Das stimmt so nicht. Also es gibt schon klare rechtliche Vorgaben und insbesondere auch für journalistische Arbeit.
Die Frage ist, was ist journalistische Arbeit? Ich habe jetzt überlegt, ob ich ein Institut gründe. Das nenne ich MISIO, also Marius Institut für sorgfältigen Journalismus. Ja. Also ich kann mich Institut nennen, ich kann mich, obwohl ich nicht Journalismus studiert habe, Journalist nennen und ich kann Kurse anbieten und dann bringe ich anderen sorgfältigen Journalismus bei. Ist das auch ein Teil des Problems, dass der Journalist, die Journalistin gar kein geschützter Begriff ist und jeder Bürgerjournalist sein kann und sich auch so nennen kann?
Na, es reicht nicht, wenn man jetzt so einfach mit dem Selbstverständnis herangeht und sagt, so ab morgen oder ab heute bin ich Journalist. Die Rechtsordnung an verschiedenen Stellen gibt es gesetzliche Regelungen, da ist von journalistisch-redaktioneller Arbeit die Rede. Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwo eingetragen ist und dann gilt man als Journalistin oder als Journalist, sondern es ist immer die Frage, was macht man tatsächlich? Also ein Gericht, dass sich so eine Berichterstattung oder eine Äußerung anschaut, würde immer schauen, in welchem Kontext ist das entstanden. Was macht diese Person sozusagen, mit welcher Motivation, mit welchen Inhalten nimmt diese Person dann an der öffentlichen Meinungsbildung teil oder eben auch nicht. Also wenn ich nur einen Blog irgendwo schreibe, ab und an irgendwas auf Instagram, Facebook, wo auch immer poste, dann bin ich noch nicht Journalist. Aber die Grenzen sind fließend, die verschwimmen. Deswegen ist es tatsächlich schwierig im Einzelfall zu sagen, ja, ist das jetzt schon eine journalistische Arbeit oder ist das etwas Sonstiges, was einfach nur so diesen Begriff Journalismus aus welchen Gründen auch immer verwendet.
Das heißt, es lässt sich gar nicht klar eingrenzen, wenn ich einen kleinen Blog habe, der dann doch eine Verbreitung hat und das über die Social-Media-Kanäle mache, lässt sich nicht ganz genau quantifizieren oder festlegen, wann ich publizistisch tätig bin?
Ja, man muss sagen, es gibt jetzt keine kritische Grenze, dass man sagt, ich brauche 100 Leser oder 1000 oder wie auch immer, sondern man würde sich immer den Gesamtkontext anschauen und es kann tatsächlich sein, dass aus einem privaten Blog, ja sozusagen so ein Blog, den man mal so nebenbei schreibt, allmählich tatsächlich ein publizistischer Inhalt heranwächst. Das ist möglich. Das ist eine Grauzone. Das ist einerseits sicherlich schwierig, weil man nicht schablonenhaft hergehen kann und sagen so, jetzt habe ich irgendwie den 100. Nutzer oder die 100. Nutzerin erreicht, also bin ich jetzt Journalist oder werde sozusagen wie ein Journalist behandelt, sondern der Übergang kann tatsächlich fließend sein. Also das Internet hat einfach viel mehr Räume eröffnet, wo es schwieriger wird, sozusagen die Dinge greifbar zu machen. Sozusagen in der alten Medienwelt, da war es eben klar, ich habe Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, ich habe den Rundfunk und heute ist es eben sehr viel bunter die Welt geworden, was ja auch ein großer Vorteil ist, aber das macht unter Umständen die rechtliche Einordnung ein bisschen schwieriger.
Was geblieben ist, ist die Impressumspflicht. Das wissen ja viele auch nicht, wenn ich sage, hier, wo ist denn dein Impressum? Also wenn ich publiziere, wenn ich veröffentliche, wenn ich eine Homepage habe und auch gar nicht unbedingt jetzt Massenmedium bin oder publizistisch unterwegs bin, muss ich trotzdem zu erkennen geben, wer ich bin und wo ich sitze. Das ist auch so ein Ding, habe ich zumindest das Gefühl, dass das gar nicht so bekannt ist?
Das ist möglich. Es gibt immer noch einige Entscheidungen, auch in neuerer Zeit, obwohl diese Impressumspflicht nicht neu ist, wo das immer wieder auch von den Gerichten betont wird. In der Tat ist es so, das hat im Übrigen mit journalistischer Sorgfalt gar nicht unbedingt was zu tun. Mhm. Es ist einfach eine allgemeine Transparenzanforderung, die für sogenannte Telemedien, also kurz gesagt alles, was im Online-Bereich passiert, gilt. Dort ist tatsächlich vorgesehen, dass Personen, die eben Inhalte online stellen, in aller Regel ein Impressum brauchen, wo dann eben gesagt wird, wer steckt eigentlich dahinter. Das ist eine Transparenzanforderung. Ja. Mhm.
Bei der Ankündigung zu der Veranstaltung, über die wir gleich reden, vom 5. Mai 16 Uhr, kann jeder und jeder teilnehmen. Da geht es um Qualitätsmedien. Sie schreiben, Qualitätsmedien zu erkennen und bei Desinformation und Lügen den Manipulationsversuchen im Internet zu begegnen. Na, da machen wir jetzt mal ein Fass auf. Also wir sind in einem Kriegszustand, wo es schwer ist, zu unterscheiden zwischen Propaganda, interessengeleiteten Medien, tatsächlich sorgfältigem Journalismus. Das ist schwierig. Da Desinformation und Lügen und Manipulationsversuche zu erkennen, ist schwieriger geworden. Kann das sein?
Das denke ich schon. Also ich bin ja Jurist, ich bin ja nicht von Hause aus Journalist, aber die journalistische Sorgfalt, mit der wir uns dann am Donnerstag auch beschäftigen wollen, liegt genau in dem Schnittbereich. Und das macht die Sache auch aus meiner Sicht sehr spannend und sehr interessant, weil sich da auf der einen Seite sozusagen die journalistische Arbeit verknüpft oder verbindet mit einer juristischen Bewertung. Denn wenn es zu Rechtsverletzungen kommt, dann kann es eben sein, dass Gerichte auch darüber zu entscheiden haben, ob die journalistische Sorgfalt, ob die Anforderungen, also letztlich geht es ja um Maßstäbe, wie man journalistische Arbeit rechtlich auch bewertet und einordnet. Es geht also letztlich darum, diese Maßstäbe zu überprüfen, sich anzuschauen und vor allen Dingen, Sie haben es angesprochen, jetzt vor dem Hintergrund dieser ganz furchtbaren Entwicklungen, die wir sehen in der Ukraine, aber zum Beispiel auch der Unsicherheiten, die wir ja gerade zu Beginn in der Corona-Krise gesehen haben, zu schauen, welche Sorgfaltsanforderungen gelten da? Wie haben sich die Maßstäbe möglicherweise verändert? Wie kann es uns gelingen, diese Maßstäbe auch zu benennen? Das ist ja ein Prozess auch. Also diese Sorgfaltsanforderungen sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern die müssen sich auch immer wieder neu der Situation anpassen. Und um nochmal diese Frage der Berichterstattung im Krieg aufzugreifen, gerade deswegen würde ich sagen, ist es so wichtig, dass es journalistische Sorgfalt gibt und auch die immer wieder überprüft wird. Denn die Frage, was sind Fake-Informationen, was sind Propaganda-Informationen, was sind einfach ungeprüfte Informationen, das erfordert eben ein Umgang, ein Einordnen, auch ein Strukturieren von Informationen. Dazu braucht man natürlich auch ein entsprechendes Hintergrundwissen, ein Handwerk, ja, dort auch gefordert wird. Und gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, nochmal über diese Maßstäbe nachzudenken. Das ist ein permanenter Prozess, wirklich so ein Austausch. Und dafür machen wir eben auch solche Veranstaltungen, wie bei den 13. Jena medienrechtlichen Gesprächen jetzt am Donnerstag, wo wir eben Medienschaffende und Juristen auch miteinander ins Gespräch bringen wollen, um solche Fragen zu diskutieren.
Das Ganze am 5. Mai, 16 Uhr. Wer bestimmt denn über die Anforderungen der journalistischen Sorgfalt? Also klar gibt es einen Pressekodex, es gibt das Thüringer Pressegesetz, es gibt den Presserat, die aber auch nur mal den Finger heben können und nicht wirklich sanktionieren. Wer ist denn die Instanz, die über die Anforderungen der journalistischen Sorgfalt bestimmt?
Das ist insofern ganz spannend, weil es gar nicht die eine einzige Instanz gibt, was im Übrigen auch sehr gut ist. Also es gibt keine Behörde oder Institution, die jetzt irgendwie nach eigener Sachkunde solche Maßstäbe festlegt, sondern im Grunde ist es so ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Institutionen. Die Gerichte spielen eine ganz große Rolle. Also wenn eine betroffene Person etwa vor Gericht zieht, geltend macht, Persönlichkeitsrecht sei verletzt, dann werden die Gerichte fragen, welche Sorgfaltsanforderungen galten und wurden die verletzt. Das ist sozusagen eine Säule. Die weitere Säule haben Sie gerade angesprochen. Es gibt auch Selbstkontrollmechanismen, also den Presserat, es gibt den Pressekodex. Das ist keine gesetzliche Regelung, aber das ist sozusagen aus dem Bereich der Medien selbst heraus entstanden. Bestimmte Verhaltensmaßstäbe, bestimmte Standards, die sich herausgebildet haben. Das heißt, aus dieser Mehrzahl von Quellen entwickeln sich sozusagen diese Verhaltensanforderungen, die aber auch flexibel sind, auch flexibel sein müssen. Also ich muss immer wieder auch auf neue Anforderungen, auf Veränderungen in der Gesellschaft, neue technische Veränderungen und so weiter eingehen. Also das ist tatsächlich ein Wechselspiel. Die Wissenschaft muss natürlich auch, also ich bin ja sozusagen Vertreter so der wissenschaftlichen Sicht, muss dann natürlich mitdiskutieren und auch immer wieder solche Maßstäbe überprüfen, auch in Frage stellen und vielleicht auch so ein bisschen als Plattform wirken für einen Austausch zwischen diesen verschiedenen Einrichtungen oder Instanzen.
Trotzdem beobachte ich die Sehnsucht danach, das zu regeln. Ja, wie da, wieso dürfen die denn das sagen? Warum unternehmen die denn da nichts? Also die Sehnsucht nach einer Instanz, nach einem Papa, nach irgendjemand, der sagt, das ist verboten, das ist erlaubt. So einfach ist die Welt wohl leider nicht, oder?
Das ist richtig. Im Medienrecht spielen tatsächlich Einzelfallentscheidungen eine große Rolle. Also wenn ich es genau wissen will, wenn ich also eine Rechtsverletzung geltend machen möchte, dann wird es oft so sein, dass der Weg zum Gericht führt. Das heißt, letztlich die Gerichte verbindlich entscheiden, welche Sorgfaltsanforderungen gelten oder gelten nicht. Es gibt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gibt es natürlich eine ganze Vielzahl von Entscheidungen, die inzwischen eine ganz gute Leitlinie bilden. Das heißt, man kann sich schon anschauen, was gilt für Interviews, welche Rechercheanforderungen, welcher Umgang mit Quellen ist erforderlich, wie dürfen Informationen aufbereitet werden. Also es ist nicht so, dass man keine Maßstäbe hat, aber es gibt jetzt kein, ich sag mal, Gesetzbuch, wo man das man aufschlagen kann und sagt, da sind jetzt alle Sorgfaltsanforderungen enthalten. Das wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, denn ich sagte ja, diese Maßstäbe müssen flexibel sein. Man muss das immer wieder aufs Neue anpassen. Und es ist im Grunde besser, wenn so etwas immer wieder auch neu beispielsweise vor Gericht überprüft wird und diskutiert wird und man nicht einmal sagt, so jetzt haben wir das für alle Zeiten festgelegt und jetzt gelten diese Maßstäbe unverändert. Das wäre gerade in der Medienwelt eigentlich eine ganz irreale Vorstellung.
Mhm. Trotzdem gibt es so ein gefühltes Recht, also das tut man nicht, das macht man nicht, das ist eigentlich Usus und dann, wenn das im Gesetz steht und noch verinnerlicht ist, wäre es ja gut. Es gibt ja dieses Gesetz, das Thüringer Pressegesetz zum Beispiel, genau. Gibt es in jedem Bundesland und da ist es ja, steht ja alles klipp und klar eigentlich da, auch zur Sorgfaltspflicht, also Quellen, Impressum, bestimmte Dinge sind ja da eigentlich schon aufgeschrieben, aber es muss auch natürlich kommuniziert werden und im Bewusstsein ankommen. Haben wir da noch was vor uns, einen langen Weg oder wie sehen Sie den Stand?
Ja, ich bin nicht ganz pessimistisch. Also wir haben sicherlich viel Arbeit vor uns und ich gebe Ihnen ganz recht, dazu gehört auch eine permanente Sensibilisierung auf allen Seiten. Das betrifft die Medienschaffende, das betrifft Juristen, aber das betrifft auch Nutzerinnen und Nutzer. Die gesetzlichen Vorgaben sind zum Teil fixiert. Sie haben das Pressegesetz angesprochen. Da finden Sie so Leitplanken drin. Ja, da ist also davon die Rede, dass mit den nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, mit den Sorgfaltsanforderungen, die nach den Umständen geboten sind, dass die anzuwenden ist, dass Informationen auf Richtigkeit zu prüfen sind, dass strafbare Inhalte nicht verbreitet werden dürfen. Aber das sind gewissermaßen erstmal die Leitplanken. Das alles muss konkretisiert werden. Also gerade die Frage, was ist die nach den Umständen gebotene Sorgfalt, das hängt eben sehr stark vom konkreten Einzelfall ab. Letztlich ist es so, dass man ja diese Sorgfaltsmaßstäbe sich immer wieder ins Bewusstsein ziehen muss und auch versuchen muss, so eine Sensibilisierung dafür zu erreichen, dass auch Nutzerinnen und Nutzer erkennen, ist das jetzt ein Bericht, der beispielsweise aus einer journalistisch-redaktionell arbeitenden Instanz kommt, oder ist das ein Bericht, der sozusagen einfach mal von irgendwem gepostet ist, wo man also gar nicht weiß, ja, mit welcher Motivation ist eigentlich diese Information ins Internet beispielsweise gelangt? Wurden Quellen überhaupt überprüft? Ist das jetzt eine Information einfach ins Blaue hinein? Weil das ist, glaube ich, im Grunde so eine Sensibilisierung, die wir auf allen Seiten erreichen wollen. Und in der Tat, das ist gar nicht nur eine rechtliche Aufgabe, da gehört Medienbildung auch dazu und vielleicht einfach auch eine verstärkte Aufmerksamkeit bei der Mediennutzung, die wir tagtäglich machen, denn wir alle nutzen ja Medien ja quasi permanent.
Ich beobachte ein Defizit, mich hat das letztens entsetzt, ich hatte mit jemandem zu tun, der ganz stark mir Verschwörungserzählungen, gerade im Russlandkrieg, berichtet hatte, dass der Krieg, das ist gar nicht so ein Krieg und dann dachte ich, das ist jetzt direkt von Russia Today oder von irgendeiner anderen Plattform rübergekommen und dann habe ich gefragt, na, wo hast du denn das her? Wo kommt denn das her? Das hat mir jemand zugeschickt. Das kriege ich immer zugeschickt. Ja, aber woher, das weiß ich nicht. Ich habe das zugeschickt bekommen. Und dachte ich, intelligente, gut gebildete Leute, wenn die dann sowas sagen, dann bin ich etwas ratlos und sprachlos und das kommt selten vor. Wie geht's Ihnen? Haben Sie das auch schon erlebt oder ist es ein Einzelfall?
Ich habe es jetzt noch nicht unmittelbar erlebt. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich natürlich nicht journalistisch arbeite, sondern gewissermaßen so eine Beobachterperspektive. Was ich aber wahrnehme, ist, dass einfach so in der Informationsflut, die wir haben, eine ganze Fülle von Informationen auf einen einprasselt und man tatsächlich als Nutzer nicht immer sofort auf den ersten Blick erkennt, ist das jetzt zum Beispiel eine Information, bei der journalistische Sorgfalt einfach angewendet wurde. Ihr Beispiel ist natürlich insofern ganz gut, weil das schon ein Zeichen für journalistische Sorgfalt ist, dass man eben hinterfragt, aus welcher Quelle kommt das? Ja, kenne ich die Quelle? Wie vertrauenswürdig ist diese Quelle? Kann ich eine Information, die vielleicht ja aus einer unsicheren Quelle kommt, kann ich die noch irgendwie verifizieren? Habe ich diese Möglichkeit? Dazu gehört eben auch, dass man schaut, arbeitet diese Person, die solche Informationen weitergibt, verbreitet, tatsächlich nach Sorgfaltsanforderungen, Sorgfaltsmaßstäben, oder ist das nicht der Fall? Ja? Oder, was ja auch möglich ist, werden solche Sorgfaltsanforderungen auch bewusst missachtet, um Falschinformationen zu streuen? Das ist in der Tat ein Problem, das sehe ich auch. Da kann man auch nur begrenzt juristisch sozusagen gegen anarbeiten, also sozusagen die juristische Kontrolle ist zwar möglich, aber da gehört in meinen Augen eben noch viel mehr dazu, also Medienbildung beispielsweise und eben diese Sensibilisierung für die Informationen, die so ja täglich auf mich einprasseln, auch die Frage, woran erkenne ich eigentlich einen vertrauenswürdigen Journalismus? Also journalistische Sorgfalt hat, glaube ich, auch ganz viel mit Vertrauen in Medienarbeit zu tun.
Sie haben jetzt Medienbildung angesprochen, das scheint mir elementar zu sein. Sie sind ja auch praktisch ein Bildner in der formalen Bildung. Eine Grundlage scheint mir ja zu sein, nach den Interessenlagen zu schauen. Also Gewaltenteilung ist eine Sache. Wenn Politikerinnen und Politiker und Verwaltungen medienähnliche Inhalte verbreiten, wird es ja dann auch schwierig, nicht nur jetzt moralisch-politisch, sondern auch juristisch, dass Verwaltung und Politiker eigentlich nicht publizistische Inhalte verbreiten sollten. Und die Interessenlage scheint mir auch interessant zu sein, zu gucken, wer veröffentlicht da eigentlich, wer steht dahinter, wer steckt dahinter. Also wenn eine Firma, ein Konzern dahinter steht oder eine politische Institution, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das heißt, Unabhängigkeit der Presse, Gewaltenteilung sind dann auch noch so Themen, die gar nicht unwichtig sind, oder?
Unbedingt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger weiterer Aspekt, also es geht gar nicht nur um Falschinformationen, Fake News, sondern auch die Frage, wer publiziert eigentlich mit welchem Ziel Informationen? Nehmen wir das Beispiel Unternehmen. Natürlich muss ich erkennen, ob ich jetzt einen kommerziellen Inhalt habe, einen Werbeinhalt oder ob es tatsächlich ein redaktionell unabhängiger Bericht ist, etwa wenn ein Produkt beispielsweise gelobt wird. Ja, deswegen gibt es rechtlich eben beispielsweise die Verpflichtung, erstens solche Inhalte klar voneinander zu trennen und kommerzielle Inhalte auch sichtbar zu machen. Das ist eine ähnliche Problematik. Haben Sie bei der Frage von Informationen, ja, ich sag mal von staatlicher Seite, seien es jetzt die Landespolitik, Bundespolitik, sonstige öffentliche Institutionen. Auch dort muss gewährleistet sein, dass es klar erkennbar ist, ist es jetzt eine journalistisch-redaktionelle Arbeit oder ist es tatsächlich eine, ich sag mal, öffentliche Verlautbarung. Auch da gibt es Fälle, in denen das verschwimmt und es gibt auch aus guten Gründen etwa den Grundsatz, dass Medienstaats erstens organisiert sein sollen und auch funktionieren sollen.
Darf ich da mal kurz einhaken, weil das scheint mir total zu verschwimmen, wenn dann also YouTube-Kanäle vermeintlich Journalisten dann Politiker interviewen. Also da ist ja so das Gefühl, wir brauchen die Gatekeeper nicht mehr. Wir haben unsere eigenen Inhalte und das kommt doch alles sehr journalistisch her, von Amtsblättern, wo Kommentare stehen, bis hin zu Podcasts in YouTube-Geschichten, wo tatsächlich das sieht dann aus wie Journalismus, sieht aus wie Medien. Und ist eben keine Verlautbarung mehr. Da sind doch schon längst Grenzen überschritten, oder nicht?
Ja, so ganz pauschal würde ich das nicht sagen, aber ich sehe in der Tat, dass es ganz viele Grauzonen gibt. Also ich erinnere mich, dass ich mich auch mal beschäftigt habe mit einer Konstellation, in der es um die Frage ging, wie ist es eigentlich, wenn Politikerinnen oder Politiker twittern? Ist das eine amtliche Äußerung oder ist das eine rein private Äußerung beispielsweise? YouTube-Kanäle, irgendwelche sonstigen, ja, sagen wir mal, Informationsangebote. Aus rechtlicher Sicht wird man sich die immer im Einzelfall anschauen. Auch da kann man nicht einfach schablonenhaft drüber gehen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass es einfach viele Angebote gibt, die sich nicht mehr so in die ganz klassische Kategorie unterteilen lassen. Ja, ich habe also einen Zeitschriftenbeitrag, ich habe einen redaktionellen Beitrag im Rundfunk, sondern ich habe eben jetzt im Internet irgendwie einen eigenen Kanal von irgendwie einer Politikerin, einem Politiker. Ich habe Äußerungen auf sozialen Netzwerken. Da ist es so, dass man sich das immer im Einzelfall anschauen muss und sagen, ja, ist das jetzt tatsächlich ein publizistischer Inhalt? Ist das journalistisch redaktionell betreut oder geht es darum, dass hier gewissermaßen so im Gewande einer journalistischen Tätigkeit letztlich Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird? Also die juristische Antwort darauf wäre, es kommt drauf an und man müsste sich das dann tatsächlich in jedem Einzelfall anschauen. Das ist ja nicht so befriedigend, das ist schon klar, auf der anderen Seite aber unbedingt notwendig, weil das Angebot eben sehr viel diverser wird und man deswegen genauer hinschauen muss.
Und dann fangen die Manipulationsversuche an, die man noch nicht als Desinformation und Lügen bezeichnen kann, aber ein Manipulationsversuch kann ja oftmals perfider sein und auch schwerer zu erkennen. Da sind wir wieder bei der Medienkompetenz. Wir könnten jetzt ewig weiter plaudern, das ist es auch wert, aber eigentlich könnten wir auch weiter plaudern am 5. Mai, 16 Uhr. Da kann ich auf jedem Ort der Erde, wo es Internet gibt, mich einschalten, oder?
So ist es. Also die medienrechtlichen Gespräche finden online statt. Das ist eine Gesprächsreihe zusammen mit der Thüringer Landesmedienanstalt. Wir greifen uns immer wieder Themen heraus, von der wir hoffen, dass doch eine Vielzahl von Interessierten Personen da Gefallen dran findet, neugierig wird. Wir wollen also gerade nicht nur Juristen ansprechen, sondern möglichst auch ins Gespräch kommen zwischen verschiedenen Bereichen, zwischen Medienschaffenden, Mediennutzerinnen und Nutzern, Juristen natürlich auch. Und am 5.5. online, die Informationen kann man ganz leicht ergoogeln. Die finden sich bei meinem Lehrstuhl. Eine Anmeldung genügt, das Ganze kostet nichts. Und wer gerne Näheres zur journalistischen Sorgfalt erfahren möchte, ist gerne eingeladen.
Und Ihre Fakultät ist die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Dort sind Sie Professor. Ich hoffe, die Arbeit macht Ihnen Spaß in diesen Zeiten. Sich mit Medien zu beschäftigen ist nicht immer ein Spaß, aber Sie haben hoffentlich auch Freude an Ihrer Arbeit.
Unbedingt. Medienrecht ist ein ganz spannender Bereich, mit dem ich mich beschäftige und vor allen Dingen ein Bereich, bei dem einem eigentlich die rechtlichen Fragen nie ausgehen. Das ist das Tolle an diesem Thema.
Und die 13. Jener medienrechtlichen Gespräche zur journalistischen Sorgfalt finden am 5.5. 16 Uhr statt. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Behalten Sie sich Ihre gute Laune, Ihre Energie und Ihnen noch einen wundervollen Tag. Herzlichen Dank, Professor Dr. Christian Alexander aus Jena.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.